The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 13. März. Übrigens, wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts oder Spotify hören, dann folgen Sie uns doch gerne. Und wenn Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, freuen wir uns natürlich auch. Damit unterstützen Sie unseren unabhängigen Journalismus. Vielen Dank dafür.
We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it.
So kannte man Donald Trump früher. 2016 ist er in den Wahlkampf gezogen mit der Ansage, Amerika rauszuhalten aus Krieg und Einmischung im Ausland. Der Irakkrieg sei ein großer Fehler gewesen. Auch im vergangenen Wahlkampf hat er sich auf diesem Ticket Unterstützung geholt. Im Januar 2023 hat der damalige Senator und heutige Vice President J.D. Vance in einem Gastbeitrag im Wall Street Journal seine Unterstützung für Donald Trump verkündet. Der Grund sei, dass Trump, Zitat, keine Kriege begonnen habe in seiner ersten Amtszeit. Als er mit Trump als dessen Running Mate, also als zweiter Mann ins Rennen ums Weiße Haus ging, da hat er damit campaigned, die jungen Leute nicht in Kriege in fernen Ländern zu schicken. Die USA seien nicht mehr die Weltpolizei.
We're going to stop sending our young people to faraway lands. We are not the policemen of the world. We need to use our young people here at home.
Das ist alles gefühlt ganz lange her und gilt scheinbar nicht mehr, spätestens seit der kriegerischen Intervention im Iran. Die geht immer noch weiter, auch wenn der Präsident zuletzt versprochen hat, dass der Krieg bald zu Ende sei. Ein schneller Exit könnte aber für Trump auch innenpolitisch Sinn machen. Aus dem politischen Lager seiner Sympathisanten sind immer mehr kritische Stimmen zu hören. Tucker Carlson zum Beispiel, berühmt-berüchtigter Moderator, der viel Gehör findet in der MAGA-Bewegung, hat neulich dem Sender ABC News gesagt, der Krieg im Iran sei, Zitat, widerlich und böse. So berichtet es der ABC-Chefkorrespondent John Carl.
So I wanted to know what Tucker Carlson, who has long opposed the idea of another war in the Middle East, what he thought of this. And his answer, he told me of the president's decision is, quote, absolutely disgusting and evil. This is Tucker Carlson, who was at the White House just last week.
Auch der Star-Podcaster Joe Rogan, dem vor allem viele junge Männer zuhören und der im Wahlkampf pro Trump war, zeigt sich entsetzt. Der Krieg im Iran sei das Gegenteil von dem, was der Präsident im Wahlkampf versprochen habe. Die Leute fühlten sich betrogen, zumal es nicht wirklich klar sei, warum genau die USA in diesen Krieg reingegangen seien.
But just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it.
Well, but he said he's against endless wars.
Well, they're all against endless wars. Listen, man, they're all endless. Did you ever hear Rumsfeld talk about Iraq when it first happened?
Tell me.
They were talking about like 6 weeks. 6 weeks.
Oh, yeah.
6 weeks.
Aber es geht um mehr als nur meinungsstarke Kommentatoren. Der amerikanische Datenjournalist Nate Silver, der sich der Politik mit viel Demoskopie nähert, sieht ein mögliches Akzeptanzproblem für den Präsidenten beim Thema Irankrieg. Er zeigt auf, 77% der republikanischen Wähler seien für diesen Krieg. Aber das sei immerhin weniger Zustimmung als bei anderen typischen Trump-Themen wie Migration oder seiner Wirtschaftspolitik. Übrigens, von allen Amerikanern sind nur 40% für den Iran-Einsatz. Deutlich mehr sind dagegen. Nate Silver schreibt außerdem, dass die kritischen Töne von Meinungsmachern wie Tucker Carlson auch die Meinung der Basis beeinflussen könnten. Und J.D. Vance? Der hält sich zurück mit Kritik, auch wenn er im Wahlkampf anders klang. Aber als einer, der selbst als Nachfolger Trumps gehandelt wird, hält er jetzt besser die Füße still. Dieser Konflikt wird nicht nur im Nahen Osten entschieden, er wird auch in den Vereinigten Staaten entschieden. In Talkshows, in Podcasts, an der republikanischen Basis und spätestens im November dann an der Wahlurne bei den Zwischenwahlen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts, hat am Abend auf der Pioneer One mit Gabor Steingart gesprochen. Das Gespräch hören wir gleich.
Also wir haben uns entschieden, ein Land zu sein, in dem Energie knapp ist. Das haben wir politisch alle gemeinsam so gewählt und die Konsequenzen müssen wir jetzt tragen. Also energieintensive Industrie hat keine Zukunft bei uns.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Zahlen der Software-Schmiede Adobe und wir stellen fest, dass einige Geister in der Tat existieren. Die Bundesregierung wartet und bangt, dass es endlich aufwärts geht mit der deutschen Wirtschaft. Aber ehrlich gesagt, danach sieht es bisher nicht wirklich aus. Vor allem, weil wichtige Reformen weiter auf sich warten lassen. Strukturkrise in der Autoindustrie und jetzt auch noch der Iran-Krieg mit unabsehbaren Folgen auch für die deutsche Wirtschaft. Das IFO-Institut hat jetzt seine Wachstumsprognose für Deutschland nach unten korrigiert auf 0,8% in diesem Jahr und auf 1,2% für das kommende. Am Abend war der IFO-Präsident Professor Clemens Fuest zu Gast auf der Pioneer One, einer der angesehensten Ökonomen Deutschlands. Er hat Gabor Steingart vor Publikum Rede und Antwort gestanden unter dem Motto »Wohin steuert Deutschland?« Pioneers hören die ganze Folge in unserer App. Auszüge gibt es für Sie jetzt hier.
Was ist die eine Maßnahme, die Deutschland retten würde? Gibt es eine solche? Oder wenn Sie einen Zauberstab hätten? Ich weiß, es gibt immer 1000 Programme, um das Land flott zu machen. Aber was würden Sie sagen, ist der Kern vom Kern einer Reformanstrengung?
Sicherlich ist ein zentrales Problem, dass wir uns zu Tode reguliert haben. Wir haben uns überreguliert, wir sind kaum bewegungsfähig und ich glaube, wir könnten schon viel bewegen, wenn wir das ändern.
Wie macht man das? Ich meine, der Friedrich Merz weiß, was Sie wissen auch. Viele in der Regierung wissen das, die Wirtschaftsministerin weiß das, würde sofort sagen, genau so ist es. Ja. Wie kommen wir da raus, zwischen der Erkenntnis und dem Tun?
Ja, ist sehr, sehr schwierig. Und das hat damit zu tun, dass es doch Interessenkonflikte gibt. Also nur mal ein Beispiel aus meinem Bereich. An den Hochschulen ist es so, wenn man einen neuen Studiengang einführen will heute, da muss man den zertifizieren lassen. Das ist komplett sinnlos. Zeitverschwendung. Früher hat man das ohne Zertifizierung gemacht. Jetzt gibt es aber Zertifizierungsagenturen. Das heißt, es gibt Menschen, deren Business ist es, diese Zertifikate zu produzieren. Total sinnlos, aber ist schwer abzuschaffen, weil wenn wir uns vorstellen, jetzt kommt ein Gesetz in den Bundestag, das wird abgeschafft und dann gibt es eine Expertenanhörung und dann sitzen da die Experten, die davon profitieren und die verhindern das dann. Also ich habe das Ähnliches in verschiedenen Kontexten erlebt, bei der Einführung sinnloser Bürokratie, dann werden da natürlich Leute eingeladen, die davon profitieren. Ja, die kennen sich ja aus und deshalb ist das ein Grund dafür, dass Bürokratieabbau so schwierig ist. Das liegt gar nicht immer an den bösen Beamten. Ich verteidige die immer so ein bisschen jetzt heute. Ne?
Ich weiß.
Sondern an Interessenkonflikten.
Wenn ich aus dem würde ich das auch tun. Ne?
Das ist ja klar. Das macht Sinn.
Weil wir alle Papa und Mama lieb haben. Aber noch mal ernsthafter gefragt, bräuchten wir nicht vielleicht statt Massenentlassung bei VW und Bosch Massenentlassung im öffentlichen Dienst bei dieser Art Bürokratie?
Ja, das könnte dann die Konsequenz sein, wenn man also bestimmte Dinge nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch bei einem Teil der Privatwirtschaft, die sinnlose Dinge tut, das alles zertifiziert und misst und dokumentiert und so.
Ja, weil der Staat das ja verlangt von Siemens und von Mercedes.
Ja, ja, genau, aber auch die könnten dann sinnvolle Dinge tun.
Die könnten
genau, und
sinnvoll.
Das gilt auch für den öffentlichen Sektor. Genau,
der also öffentliche heißt, Sektor wächst sehr stark. Wir müssen einen Teil rausnehmen. Bürokratieabbau klingt immer so harmlos, wir müssten aber auch Bürokraten rausnehmen, oder?
Ja. Also das ist auch eine Erfahrung aus Bürokratieabbauprogrammen anderer Länder, dass mündet in der Regel in Aufgabenkritik oder Tätigkeitskritik. Also der Staat schreibt Dinge vor, fordert Dinge, die man abschaffen kann. Und die muss man dann auch abschaffen. Und dass er das tut, dass er so viele Regeln einführt, das hat eben nicht nur damit zu tun, dass Bürokraten oder Politiker den Leuten das Leben versauen wollen, sondern das kommt teilweise aus dem privaten Sektor selbst.
Thank you.
Also ich wollte mit Ihnen das Spiel spielen, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Mythos? Wenn wir einen so profilierten Wirtschaftswissenschaftler hier haben, dann ist es doch Zeit, vielleicht mit unseren eigenen Mythen uns zu beschäftigen. In aller Kürze, Herr Fuß, sind Sie bereit, uns ja, nein, wenn's Wahrheit oder muss, Mythos okay. zu sagen, wenn es ja, sein okay. muss? Die jüngeren Menschen arbeiten weniger als die älteren. Mythos oder Wahrheit?
Mythos.
Warum?
Alle arbeiten weniger, aber dass die junge Generation nicht arbeiten will, ist eine Sache, die man wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Ist
also ein Märchen. Es gibt keine Evidenz für diese Behauptung, dass Jüngere weniger arbeiten als Ältere.
Viele Anekdoten aller Welt redet darüber, ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Ist so ähnlich wie, jetzt muss ich vorsichtig sein, Homöopathie. Mhm.
Ja, also dürfen Sie hier sagen, hohe Schulden erzeugen hohes Wachstum. Mythos oder ist das eine Wahrheit?
Das ist ein Mythos.
Das ist ein Mythos. Begründen Sie kurz.
Ja, Schulden sind ja eine Sache, die man irgendwann zurückzahlen muss, die mit Zinsen belastet. Deshalb spricht man auch von einem Schuldenüberhang. Mhm. Das ist etwas, was das Wachstum verlangsamt. Wenn Leute über Schulden reden, meinen sie oft Investitionen. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Investitionen sind gut fürs Wachstum, wenn sie effizient sind, aber Schulden sind eigentlich nur schlecht.
So, ich habe mein Bestes gegeben, vielleicht nicht gut genug, jetzt seid ihr dran. So.
Hallo, Clara Sanschip mein Name. Infolge des Iran-Kriegs hat sich ja die Prognose für das Wirtschaftswachstum und auch für die Inflation verändert. Ich möchte gerne Ihre Einschätzung wissen, wie die EZB darauf reagieren wird und auch Ihre Beurteilung dazu. Wie frei ist die EZB noch von politischen Agenden?
Ja, sehr gute Frage. Also das wird so sein, dass die Inflation etwas stärker ansteigt. Und für die Geldpolitik gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Sie kann einmal sagen, wir schauen da durch. Also wir gehen davon aus, dass das einfach nur ein vorübergehender Anstieg ist. Jetzt meinetwegen der Ölpreise. Eine Inflation steigt in der monatsweisen Messung, nehmen wir mal an, auf 2,5 oder 3%. Und jetzt kann die EZB entscheiden, wir tun nichts, weil wir darauf setzen, dass das einfach wieder runterkommt. Also wir schauen durch, wie die Geldpolitik sagt. Oder die EZB sagt, ja, sorry Leute, wir müssen jetzt verhindern, dass es Zweitrundeneffekte gibt. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass dann die Gewerkschaft sagen, ja, tut mir leid, die Inflation ist gestiegen, wir wollen jetzt höhere Lohnerhöhungen und dass dann die Inflation sich ausbreitet. In dem Fall müsste die Geldpolitik handeln. Ich vermute, dass die EZB vielleicht etwas zu stark dazu neigen wird, die Zinsen früh zu erhöhen. Warum? Sie haben einen Riesenfehler gemacht beim letzten Mal. Also sie haben viel zu spät die Zinsen erhöht. Wenn man so ein gebranntes Kind ist, dann sagt man sich häufig, also ich kann mich jetzt vertun, das wird mir verziehen, wenn ich zu streng bin. Aber wenn ich jetzt nochmal auf der anderen Seite versage, dann ist es wirklich peinlich. Dann ist der Ruf ruiniert. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die EZB sogar relativ flott die Zinsen erhöhen wird. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das so hilfreich ist. Aber ich glaube, das wird man jetzt in den nächsten Monaten sehen. Wenn der Krieg sich ausbreitet und wenn er weiter eskaliert, muss die EZB die Zinsen erhöhen. Meine Erwartung wäre also auch, dass sie das tut. Wenn es anders läuft, bin ich nicht so sicher, wäre dann wieder eine Gelegenheit, sich zu irren, ob wir dann nicht später sagen, okay, sie hätte die Zinsen nicht erhöhen müssen. Kann durchaus sein.
Mario Schenk, hallo. Wir haben ja in Deutschland mit die höchsten Energiepreise in der Welt, ne? Und das belastet die Wirtschaft im Moment sehr stark. Es wird im Moment überlegt, durch staatliche Subventionen gegenzusteuern. Aber was denken Sie, was ist Ihre Einschätzung, welche Möglichkeiten gibt es auf marktwirtschaftlicher Basis in der Zukunft, sage ich mal, eine gesicherte und vielleicht ausreichende Energieversorgung zur Verfügung zu stellen, dass die Energiepreise wieder sinken?
Also einmal haben wir höhere Benzinpreise als andere um uns herum in der Tat, was einfach damit zu tun hat, dass wir höhere Steuern und Abgaben haben, die auf Benzin liegen. Jetzt war sogar auch der Anstieg größer. Da ist nicht so ganz klar, wo das herkommt. Das kann man nicht mit Steuern und Abgaben erklären. Da gibt es vielleicht auch Wettbewerbsprobleme. Dann gibt es den ganzen Bereich der Energieversorgung per se, also unser insbesondere die Versorgung mit Strom. Da haben wir uns politisch entschieden, das Energieangebot zu verknappen durch die Energiewende. Und es also erst etwas zu verknappen, sich dann zu wundern, dass die Preise steigen und dann dagegen anzusubventionieren, das ist schwierig. Man kann das jetzt bedauern, dass wir die Energie verknappt haben. Aber das ist jetzt so. Und wir werden, das ist auch nicht reversibel, da hat Herr Merz schon recht, weil wir, also jetzt neue Kernkraftwerke zum Beispiel zu bauen, das wäre sehr, sehr teuer, das würde ewig dauern, das hilft uns jetzt nicht. Ich denke, wir sollten wirklich versuchen, also nicht subventionieren, sondern versuchen, die Preise herunterzubringen. Dafür müssen wir die gesamtwirtschaftlichen Kosten herunterbringen. Und das funktioniert, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien anders organisieren. Wie Frau Reiche, glaube ich, zu Recht gesagt hat, systemdienlich. Damit ist ja gemeint, dass man dafür sorgen muss, dass dort zum Beispiel Solarzellen aufgestellt werden, wo man den Strom auch wirklich braucht. Ja, mit dem Recht, das einzuspeisen, egal wo, kommt es zu einer Überversorgung an der falschen Stelle. Das ist unser Problem. Und deshalb explodieren die Netzkosten. Also Sie können irgendwo am Ende der Welt Solarzellen aufbauen. Und der Netzausbau, um das da abzuholen, der ist dann sehr teuer und das wird auf alle anderen umgelegt. Das müssen Sie den Leuten in Rechnung stellen, die das machen. Ja, aber das wird dauern. Also wir haben uns entschieden, ein Land zu sein, in dem Energie knapp ist. Das haben wir politisch alle gemeinsam so gewählt und die Konsequenzen müssen wir jetzt tragen. Also energieintensive Industrie hat keine Zukunft bei uns.
Das ist eine brutale Durchsage. Denn
ja, tut mir leid, ich würde gerne was anderes sagen, aber das haben wir einfach so entschieden und jetzt ist es halt so.
Danke, Professor Fuß, für den Besuch und danke an alle, die mit dabei waren auf dem Schiff. Das ganze Gespräch gibt es für Pioneers, wie gesagt, auf unserer Seite. Den Link finden Sie in den Shownotes. Danke, dass Sie auch mit dabei sind. Egal ob im Großkonzern oder im Drei-Mann-Unternehmen, ohne Leadership gibt es keinen Erfolg, weder für den Einzelnen noch für das ganze Team. Auf der Pioneer One lernen Sie als Führungskraft, wie Sie auf eine moderne, nachhaltige und erfolgreiche Art führen. Und zwar zuerst mal sich selbst und dann natürlich auch Ihre Firma, Ihr Team, Ihre Mitarbeiter. Achim Feige ist Executive Coach und der Gründer von Vertical und er bringt Ihnen Techniken bei, wie Sie Höchstleistung bringen, ohne auszubrennen. Beim Peak Performance Bootcamp auf der Pioneer One, Achim erklärt, was da genau passiert.
Die Teilnehmer lernen im Grunde alle wesentlichen Atemtechniken, wie ich mich unter Stress quasi entspanne innerhalb von 5 Minuten, wie ich aber auch kreativer werde, wie ich aus meinem Ego, aus meinen Blockaden, aus meinen Sorgen rauskommen und eben eine beste Version von mir selbst oder von meinem Unternehmen entwerfe und auch lerne, das jeden Tag schon vorzuleben. Über Atemtechniken, Visualisierungstechniken aus dem Spitzensport, aber auch aus dem Militär.
Alle Infos zum Peak Performance Bootcamp am 19. und 20. Mai finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kann uns keine besser informieren als unsere Frau an der Wall Street, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, von der Software-Schmiede Adobe gibt es neue Quartalszahlen. Also sag uns, wie schaut es dort aus?
Ja, da gibt's gute und schlechte Nachrichten. Operativ läuft es sehr stark, aber der Chefwechsel schreckt die Anleger auf. Auf der einen Seite hat Adobe im Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der bereinigte Gewinn lag über den Prognosen. Der Umsatz stieg um rund 12% und auch der Ausblick für das laufende Vierteljahr wurde leicht über den Markterwartungen angesetzt. Vor allem das Abo-Geschäft mit Creative- und Marketing-Software wächst zweistellig weiter. Adobe erweitert parallel seine KI-Angebote, etwa durch Einbindung von Photoshop und Acrobat in KI-Assistenten. Auf der anderen Seite kündigt allerdings Langzeitchef Shantanu Narayen nach fast 2 Jahrzehnten an der Spitze seinen Rückzug an. Er bleibt zwar im Übergang noch CEO und dann Verwaltungsratschef, doch die Suche nach einer Nachfolge sorgt für Unsicherheit. Die Aktie von Adobe ist nachbörslich um rund 7% eingebrochen. Dazu kommt, der Kurs war schon vor den Zahlen deutlich unter Druck. Mehr als 60% 10% unter dem Rekordhoch, weil Investoren generell Softwaretitel und speziell Adobe wegen möglicher KI-Disruption skeptisch sehen. Also für die Anleger tatsächlich eher aktuell kein gutes Bild, Chelsea.
Und Anne, wie ist die Lage sonst noch an der Börse?
Da ging's gestern steil bergab. Alle drei großen Indizes sind auf neue Jahrestiefs gerutscht. Der Dow hat rund 1,5% verloren und ist erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 47.000 Punkte gefallen. S&P 500 und Nasdaq lagen mit gut 1,5 bis fast 2% im Minus. Haupttreiber bleibt der Ölpreis. Nach neuen Angriffen auf Handelsschiffe im Persischen Golf und auch der Ansage des neuen iranischen Revolutionsführers, die Straße von Hormus als Druckmittel geschlossen zu halten, ist WTI fast 10% auf knapp $96 hochgeschossen. Brent liegt auch wieder bei gut $100. US-Energieminister Chris Wright hat zwar bekräftigt, dass die USA 172 Millionen Barrel aus der strategischen Ölreserve freigeben und parallel dazu gibt es von der internationalen Gemeinschaft auch die größte koordinierte Freigabe ihrer Reserven in der Geschichte, bis zu 400 Millionen Barrel. Aber das reicht im Moment einfach nicht, um die Sorgen vor einem längeren Ölschock zu nehmen. An der Börse spiegelt das sich sehr klar wider. Banken und Tech-Werte standen deutlich unter Druck gestern, während Ölkonzerne wie Chevron und Exxon zu den wenigen Gewinnern zählen. Also insgesamt eher eine angespannte Lage an der Wall Street, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eines der größten Naturmysterien gelüftet ist. In der Savanne Angolas, ein Ort so abgelegen, dass jahrzehntelang niemand genau wusste, was dort eigentlich noch lebt. Kaum Straßen, kaum Menschen, teilweise noch Minenfelder aus dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Und irgendwo dort vielleicht eine Herde Elefanten. Oder doch nicht? Jahrelang waren diese Elefanten eine Legende, eine Art afrikanisches Loch Ness-Monster, nur größer eben, sehr viel größer. Beim Nkagala-Volk im Südosten Angolas gibt es dazu eine Ursprungsgeschichte. Ein kleiner Elefant geht eines Tages zum Fluss, zieht seine Haut aus und darunter kommt eine Frau zum Vorschein. Sie heiratet einen Jäger und aus ihnen entsteht das Volk der Nkangala. Sie glauben bis heute, wir sind Kinder der Elefanten und wir beschützen sie. Das Problem aber, jahrzehntelang war nicht einmal klar, ob diese Elefanten überhaupt existieren. Viele haben deshalb gesagt, die Elefanten Angolas sind nur Gespenster. Aber dann kam Steve Boyce ins Spiel, ein südafrikanischer Forscher und Abenteurer und, wie sich herausstellt, ein Mann mit einer sehr ausgeprägten Obsession. Er hat 180 Kamerafallen, Sensoren und Mikrofone installiert, ist mit dem Helikopter über die Gegend geflogen, hat Sümpfe, Wälder und Hochland durchkämmt und was er gefunden hat, Geparden, Leoparden, Löwen, über 275 neue Arten, aber keine Elefanten, 7 Jahre lang. Bis irgendwann nachts eine Kamera ein Bild geschickt hat, eine Elefantendame im Dunkeln. Der Beweis, die Geister, die existieren wirklich. Und als Boyce dann mit traditionellen Fährtenlesern unterwegs war, standen sie tatsächlich plötzlich vor einem riesigen Bullen. Über 3,5 Meter hoch, möglicherweise eines der größten Landsäugetiere, die heute noch leben. Und die Überraschung, diese Elefanten sind genetisch völlig eigenständig. Eine Population, die offenbar seit sehr langer Zeit isoliert in der Wildnis lebt. Also trotz Satelliten, Drohnen, Google Maps, es gibt sie noch. Die Mysterien und die Geheimnisse, die von Abenteurern gelüftet werden können. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Alef Doğan mit der Weekend Edition. Same time, same place.